Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn mit Thorsten Martinsen. Hallo. Und weil es heute um Postrock gehen soll und weil ich davon natürlich mal wieder wesentlich weniger Ahnung habe als die Gästin in dem Fall, die hier ist, habe ich mir die tolle Lara eingeladen, die uns sehr viel mehr über dieses tolle Thema erzählen kann als ich. Hallo Lara.
Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Erzähl doch mal den ein, zwei ZuhörerInnen, die dich noch nicht kennen, obwohl du ja schon mal da warst, in Episode 190, übrigens im Jahre 2016, so lange ist das schon her, wer du so bist und was du so machst.
Ja, ich komme aus Kiel und ich bin seit einigen Jahren sehr stark involviert in der Postrock-Szene. Ich kann schon gar nicht mehr richtig sagen, woher das kam, wann das kam. Irgendwann zwischen 2011 und 2012 bin ich sehr zufällig auf das Genre Postrock gestoßen. Und im Jahr 2015 hatte ich mich dann dazu entschieden, für das Online-Magazin Pretty in Noise zu schreiben und auch Konzertfotografie zu machen. Und dann besuchte ich das größte europäische Postrock-Festival, das ist das Dunk-Festival in Belgien, und habe dort irgendwie einen großen Freundeskreis mir zugelegt, bin sehr viel rumgekommen, habe sehr viele Musiker und Fans und Autoren in dieser Szene kennengelernt und ja, bin da hängen geblieben und habe also die Musik gefunden, die mir sozusagen aus der Seele spricht.
Und da wir uns ja schon mal getroffen haben und schon so ein bisschen darüber gesprochen haben, was der Postrock ist und was den Postrock so ausmacht, verweisen wir dann in diesem Fall mal auf Episode 190. Die kann man dann runterladen, wenn man möchte, auf unserer Homepage oder geht einfach in Apple Podcast, in diese App, die es gibt. Und wenn ihr ein Android-Gerät habt, dann gibt es auch da irgendwelche Podcast-Catcher, die ihr nutzen könnt, um uns dann zu hören, wenn ihr mögt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass ihr natürlich immer noch die Gelegenheit habt, abzustimmen. Geht hin und stimmet ab auf feuilletöne.de unter Die Besten. Dort kann man dann über das Album des Jahres befinden oder über die Bücher des Jahres. Ihr habt bis zu 3 Stimmen jeweils, also macht davon ruhig Gebrauch. Ich habe gehört, dass eine bestimmte Autorin ihre Internet-Fanbase ein bisschen mobilisiert hat. Wenn ihr also wollt, dass euer Favorit oder eure Favoritin noch eine Chance hat, dann macht es jetzt, weil sonst ist es relativ aussichtslos, glaube ich. Also geht hin und stimmt ab. So, wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, was so im letzten Jahr passiert ist, also in diesem Jahr 2019, und was vielleicht im nächsten Jahr passieren könnte. Und ich beginne das Ganze mal so, indem ich frage, was hat dich denn so im letzten Jahr besonders erfreut?
Ich muss dazu sagen, dass ich in 2019 gefühlt keine aktuelle Musik gehört habe. Es war durch meine Lebensumstände als Mutter, die ich dann wurde, irgendwann mal sehr, sehr schwer mitzuhalten. Und die Postrock-Szene ist umfangreich. Es gab wahnsinnig viele Neuveröffentlichungen. Für mich war gleich zu Beginn des Jahres im Januar ein Highlight das neue Album der amerikanischen Postrock-Band The End of the Ocean, das heißt Air. Ich muss dazu ehrlich gestehen, dass ich nie reingekommen bin. Also The End of the Ocean waren für mich seit 2012 eine unglaublich wichtige Band. Und sie haben immer so dieses maritime Thema durchgezogen. Das gefällt mir ja unglaublich gut. Und dann gab es sehr viel Umbruch innerhalb der Band. Die Musiker sind irgendwo ihre eigenen Lebenswege gegangen. Es gab in der Besetzung eine Änderung. Und Air ist ein sehr anderes Album, das fröhlich ist, melancholisch ist. Aber meiner Meinung nach haben sie so ein bisschen das Maritime verloren. Und dadurch haben sie auch mich so ein bisschen verloren. Und als ich jetzt jüngst erst darüber nachdachte, fiel mir das auch erst wieder ein, dass dieses Album nun beinahe ein Jahr alt ist, dass ich es so sehr erwartet habe. Und naja, vielleicht muss ich mich dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr widmen. Ein weiteres Highlight für mich war auf jeden Fall die Neuveröffentlichung von der australischen Band We Lost the Sea. Auch wieder irgendwie was Maritimes. Die hatten ja 2015 mit Departure Songs ein sehr grandioses Album rausgebracht, das sich insbesondere mit heroischen Toden von mehr oder minder berühmten Menschen befasst hat. Und dann haben sie neulich Triumph and Disaster veröffentlicht. Und auf diesem Album geht es eigentlich um die letzten Tage der Erde, ne? Unseres Planeten, den Triumph der Menschheit, auf dem wir uns jetzt aktuell befinden. Man könnte eigentlich sagen, dass die Menschheit jetzt alles erreicht hat und dann die Auslöschung und das Ganze natürlich wieder fast ausschließlich instrumental bearbeitet.
Okay, deine beiden Favoriten sozusagen. Ja, ich habe ja im Jahr 2019 ganz viele Sachen gehört, aber jetzt wollen wir jetzt mal beim Post-Rock bleiben. Und abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich Klon hoch und runter gehört habe wie nur irgendwas, ob das nun so hier reinpasst, weiß ich noch nicht so ganz. Aber ich habe, um jetzt mal so ein bisschen direkt bei dem Genre zu bleiben, zum einen gehört The Pirate Ship Quintet. Eine Band, die aus dem Südwesten Englands kommt und die beschlossen hat, dieses Album in Eigenregie zu produzieren und auch zu veröffentlichen, nach eigenen Angaben deswegen, weil man alles in eigenen Händen halten wollte, was so viel heißt wie, wir hatten kein Geld für einen Produzenten und für ein Studio, es ist einfach so. Aber es ist völlig egal, macht nichts, weil das ist ein richtig gelungenes Album. Da sind Interludes drin, es ist fast schon so eine kleine Suite, mir gefällt das richtig gut, was sie da auf die Beine gestellt haben und dafür, dass das in Eigenregie passiert ist, Hut ab, ist ein tolles Album. Gleich am Anfang des Jahres war das, wo ich sehr überrascht war, hat uns ein Hörer vorgeschlagen, dieses Album. Ich kannte diese Band vorher nicht, habe die jetzt dadurch kennengelernt und bin hoch erfreut über dieses Album, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr großartig.
Ich habe mir das Album auch angehört. Ich war davon auch sehr angetan. Ich finde, dass es insbesondere so ein Herbst-Winter-Album ist. Ne? Es hat so eine eher düstere Atmosphäre. Es klingt ein wenig kühl, vielleicht sogar neblig. Ich war ein bisschen ein paar Jahre zurückversetzt, als ich den Roman Tiefe von Henning Mankell gelesen hatte, der ja nun insbesondere auf dem offenen Meer spielt. Ich war da gleich so völlig drin und das Album hat mir tatsächlich Lust gemacht, den Roman wiederzulesen.
Schön. Wenn Musik sowas machen kann, ist großartig. Überhaupt ist es toll, was Musik alles machen kann. Das andere Album ist tatsächlich Nowhere, Now Here. Das ist übrigens ein grandioser Albumstitel, finde ich. Wirklich großartig, von der japanischen Band Mono. Ich mag Mono unheimlich gerne. An dieser Band scheiden sich ein bisschen die Geister, sind schon sehr, sehr lange dabei. Und dass sie aus Japan sind, ist auch schön. Ich behaupte, also dass aus Asien kommt, ist eigentlich wirklich spannend, finde ich, zum Teil auf jeden Fall. Naja, und was machen Mono? Mono machen Mono-Sachen. Es ist einfach so, sie machen das, was Mono am besten kann. Sie haben die typischen Crescendo-Decrescendo-Geschichten drin. Sie sind melancholisch. Sie haben eine Grundstimmung, die sich durch das ganze Album hält. Das kann man mögen oder eben auch nicht und kann irgendwann sagen, das ist mir zu wenig. Mir als Mono-Fan ist es natürlich nicht zu wenig. Ich finde das ganz großartig. Ich vergleiche das immer ganz gerne so mit Kraftwerk, die auch im Grunde einen Song immer wieder variiert haben, was ihnen aber garantiert nicht den Status wegnimmt, den sie nun mal haben in der Musikgeschichte. Ich habe ja mal ein bisschen die etwas provokative These aufgestellt, dass Kraftwerk wahrscheinlich mehr Einfluss hatte auf die popkulturelle Musikgeschichte als die Beatles tatsächlich, weil die einfach mal komplett alles um 180 Grad gedreht haben. Das hat Mono mit Sicherheit nicht gemacht, aber sie sind sehr, sehr, sehr lange dabei und sind sicherlich eine der prägenden Bands. Und deswegen finde ich, typisches Mono-Album Nowhere, Now Here, fantastisch. Allein der Titel ist schon echt.
Mono haben ja auch auf diesem Album mal was gänzlich Neues ausprobiert. Mhm. Es gab ja mit dem Titel Breathe den ersten Song überhaupt mit Gesang bei Mono. Und zwar von der Bassistin Tamaki. Und das war schon etwas, das mich sehr überrascht hat. Wie du gerade schon sagtest, Mono mag man oder mag man nicht. Ich bin bei denen auch eher so zwiegespalten. Mir sind die meistens zu langweilig. Ne? Ich mag das gerne, wenn ein Album, gerade wenn es ungefähr die Stundenmarke von der Spielzeit knackt, so ab der Mitte mal einen kleinen Drehmoment hat, wo die Stimmung sich ein bisschen ändert, das kann man bei Mono nicht erwarten. Das kommt irgendwie nicht vor. Dafür sind sie halt zu sehr in ihrem Stil. Aber durch diesen Gesang hat das Album schon wieder irgendwie einen ganz anderen Touch bekommen. Das war etwas, das mich wirklich positiv gestimmt hat.
Ja, also ich ging mir ähnlich. Tatsächlich dieses Breeze fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Wir wollen natürlich auch nicht nur darüber reden, was in diesem Jahr so passiert ist. Wir könnten tatsächlich auch noch mal ganz kurz, ich habe es ja schon mal gemacht, Le Grand Voyage ansprechen. Es ist nicht wirklich Post-Rock, aber es ist auch wirklich nicht irgendwie, ja, ist schwer. Es ist wirklich schwer. In diesem Jahr haben viele Bands ganz, ganz, ganz spannende Alben rausgebracht. Post-Rock hin, Post-Rock her. Ich nenne jetzt mal den Namen Opeth, die immer noch auf dem Weg sind. Wohin? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheinen die Menschen da unheimlich Lust zu haben, immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Und jetzt hören sie sich fast ein bisschen an wie die ersten drei Alben von Genesis, so, oder Emerson, Lake and Palmer. Das ist für mich natürlich ganz schön, fand ich natürlich sehr, sehr großartig. Ganz toll war natürlich auch IQ, das neue Album von IQ. Die haben einfach mal ein Dreifachalbum veröffentlicht in der heutigen Zeit. Irre, total beeindruckend und fand ich wirklich super. Und das kann man natürlich alles auch käuflich erwerben. Das heißt also, die Playlist ist echt lang bei Spotify, aber kann man machen, kann man einfach mal machen, und die machen das auch mehr oder weniger so noch nebenbei, in Anführungszeichen. Stark, wirklich stark. Das hat mich sehr beeindruckt. Und an Post-Rock, wenn ich jetzt in diesem verengten Post-Rock-Sinne bleibe und überleite so langsam mal auf das, was uns im Jahre 2020 dann erwartet, und natürlich gleichzeitig schimpfen muss über Bands wie Sigur Rós, die einfach nichts auf die Reihe kriegen seit Jahren, obwohl sie es andauernd ankündigen. Das nenne ich jetzt mittlerweile mal das Tool-Syndrom. So, die über das Album wir auch gerne reden können, ist ja egal, kann man ja ruhig machen. Was ich halt nicht enttäuschend fand, aber für das, was sie draus gemacht haben, für den Hype, fand ich es schon so ein bisschen, boah, kann man so machen, aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen.
Ich habe das aktuelle Tool-Album tatsächlich auch noch nicht ein einziges Mal komplett angehört. Dazu muss man kommen, dazu muss man die Zeit haben, sich hinsetzen, das zu hören. Und man muss auch das Durchhaltevermögen haben. Ich kann nicht mit allergrößter Sicherheit sagen, dass ich mehr als drei Lieder gehört habe. Die ersten drei habe ich auf jeden Fall gehört. Und es ist nicht richtig hängen geblieben. Es erinnerte mich sehr an ältere Sachen, an Lateralus. Lateralus ist ja mein Lieblingsalbum von Tool. Und da auch wieder mein Gedanke, mussten die wirklich so lange warten, so viel Zeit verstreichen lassen, um dieses Album zu veröffentlichen? Man weiß es nicht. Ne? Also es ist schwierig. Sie konnten sicherlich ganz viele Fans bei der Stange halten, aber ich glaube, dass auch viele Menschen gesagt haben, nee, das hat sich jetzt irgendwie nicht so richtig gelohnt.
Ja, vor allem wegen der Erwartungshaltung, die da aufgebaut wurde, ne, immer wieder. Das haben die ja selber gemacht. Und das ist eine sehr schöne, fast schon, also im Radiobereich sagt man dazu Schweineüberleitung tatsächlich. Also Gerhard Delling wäre stolz auf mich, zu einer Band, die auch den Anspruch hat, ein besseres Album zu machen als das, was veröffentlicht wurde. Und das ist Caspian. Und da bin ich mal gespannt, weil Das sind es Quiet war phänomenal. Und was dann jetzt noch besser werden soll, da bin ich sehr gespannt. Also die haben auch eine Erwartungshaltung geschürt jetzt, ne?
Absolut. Das neue Album wurde ja erst neulich so richtig angekündigt mit Titel und Cover und Vorbestellung. Das wird On Circles heißen, wird auch am 24. Januar veröffentlicht. Das ist ja schon so bald, das ist total irre. Man hat das Gefühl, dass Dust in the Quiet noch gar nicht lange her ist, aber tatsächlich ist dieses Album jetzt auch schon 4,5 Jahre alt. Unglaublich, was in der Zeit passiert ist. Und es ist mittlerweile 1,5 Jahre her, da habe ich die Band mal wieder auf einem Konzert getroffen, nach 2016, glaube ich, das erste Mal wieder. Und da habe ich den Gitarristen Philip Jamieson gefragt, wie sieht denn das eigentlich aus mit neuen Songs für ein neues Album? Denn die Erwartungshaltung ist unglaublich groß. Dust in the Quiet ist nach wie vor eines meiner meistgehörten Alben in jedem Jahr. Es wird immer größer, immer besser gefühlt, weil man so viel damit auch verbindet, wenn man es immer wieder hört in verschiedensten Lebenssituationen. Und dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass ein weiteres Album nochmal diesen Effekt auslösen könnte. Und dann antwortete er darauf, dass er ja nun selber ein unglaublicher Perfektionist ist und dass sein Anspruch ist, ein neues Album auch erst dann zu veröffentlichen, wenn er meint, dass es besser ist als das Album davor. Also da wir ja jetzt nun das Veröffentlichungsdatum haben und auch schon zwei Titel vorab veröffentlicht wurden, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der zweite Titel Barfly auch wirklich auf dem Album erscheinen wird. Nun, auf jeden Fall kann man da schon sagen, offensichtlich weiß er, dass das Album für ihn besser ist als Dust in Disquiet, und wir können gespannt sein, wir können hoffen, es wird ein Album sein mit einem neuen Drummer, denn seit 2018 spielt der Drummer Justin Forrest fest bei Caspian, hat Joe Vickers ersetzt. Justin Forrest, den kennt man in der Szene schon aus anderen Bands, ne? Der hat mit Wolves Like Us gearbeitet, der war bei Rosetta, wenn ich mich nicht ganz irre. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Er ist auf jeden Fall in diesem Dunstkreis. Alles, was in Post-Rock, Post-Metal ist, an der Ostküste, da ist Justin Forrest sehr stark involviert. Und der ist auch echt ein Monster am Drumset. Also wenn man den live sieht, der haut ordentlich drauf. Der gibt Caspian nochmal einen ganz anderen Touch mit. Und das hört man auch, finde ich, sehr stark auf der aktuellen Veröffentlichung Flowers of Light.
Mhm. Hast du eine Idee, wo das hingehen könnte, rein musikalisch?
Schwierig. Flowers of Light hat mich wieder sehr in diese Waking-Season-Atmosphäre zurückversetzt, weil es auf der einen Seite eher leicht und fast schon fröhlich ist, aber gleichzeitig auch energisch. Also ich denke, dass sie gut damit fahren, es am Anfang des Jahres zu veröffentlichen, wenn es dann langsam auf den Frühling zugeht, denn ich stelle mir vor, dass es sich um ein gutes Frühlingsalbum handeln wird. Ich fand auch, dass Waking Season nicht nur vom Titel her ein Frühlingsalbum war. Das wurde allerdings, glaube ich, damals 2012 Mitte des Jahres veröffentlicht. Ich glaube schon, es wird Caspian typisch viel Dynamik beinhalten. Es wird sicherlich stark mit Stimmungen spielen. Aber wovon man ausgehen kann bei Caspian ist, dass sie wieder versuchen, enorm viele verschiedene Einflüsse, auch was Instrumente und auch Nicht-Instrumente angeht, sehr untypische Sachen, die wieder mit zu verarbeiten. Flowers of Light beinhaltet Spieluhrmusik mehr oder minder, ne? Mit dieser kleinen Drehorgel. Ich weiß nicht genau, wie man es nennt.
Ich glaube Spieluhr, ne?
Ja, ja, das sind diese, die ja auch in Spieluhren drin sind. Mhm. Und dadurch bekommt es immer so etwas niedlich Verspieltes, vielleicht auch Kindliches. Ich denke, dass man wirklich sehr viel von diesem Album erwarten kann, und ich bin ganz, ganz gespannt.
Ja, das bin ich auf jeden Fall auch. Man hat natürlich jetzt so langsam so ein bisschen Angst, dass man enttäuscht wird, aber ich weiß nicht, also Caspian, ich traue denen das locker zu. Das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und wenn das auch nur annähernd so gut wird wie Dust in Disquiet, dann ist ja auch eigentlich alles gut. Ich meine, ich erwarte jetzt von denen ja nun nicht ein Übermeisterwerk nach dem nächsten, aber ein solides oder sagen wir mal wirklich gutes Album, und das kriegen die hin, da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir wirklich ziemlich sicher. Weiß man, warum der Drummer gegangen ist, oder?
Puh, schwierig. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, es gab keine wirklichen persönlichen Zerwürfnisse. Ich glaube, es lag einfach mehr daran, dass die Lebenswelten der Musiker sich so ein bisschen voneinander entfernt hatten und dass dann da einfach andere Dinge im Raum standen. Das ist ja auch innerhalb der Musikerbesetzung bei Caspian immer ein bisschen schwierig. Die haben ja den Gitarristen Calvin Joss, der immer auf den Alben auch spielt, den man aber live so gut wie nicht kennt. Mhm. Denn er ist der Einzige, der eine Familie hat. Und der kann einfach nicht so einfach touren mit Frau und Kindern und dem entsprechenden Dayjob, den er auch ausübt. Deshalb war ich sehr, sehr froh, dass ich im Jahr 2018 auf dem Vivid Post-Rock Festival in Norwegen die Möglichkeit hatte, Calvin kennenzulernen. Denn sie waren dort gar nicht auf Tour. Sie sind nur für dieses eine Wochenende tatsächlich von den USA nach Norwegen gereist, um diesen einen Auftritt zu spielen. Und die Zeit konnte er sich frei nehmen und war dabei. Und das hat für mich so dieses Puzzle, das Caspian ausmacht, zusammengesetzt, weil ich auch das letzte Teil einsetzen konnte, den letzten Menschen, den ich zuvor noch nicht kannte, kennenlernen durfte. Und das hat für mich einfach auch wirklich vieles nochmal in ein anderes Licht gerückt. Ich weiß jetzt, wer diese Band Caspian komplett ist. Ich habe einmal jeden kennengelernt.
Wirst du denn auch wieder mit auf Tour gehen oder also beziehungsweise teilweise, weil vielleicht für die HörerInnen, die es nicht wissen oder sich nicht erinnern, du warst ja teilweise zumindest auf sehr vielen Terminen bei der letzten Tour dabei, warst sogar Backstage mit dabei teilweise und so, ne?
Ja, eigentlich die ganze Zeit. Das ist immer ein bisschen witzig, denn wenn man sich kennengelernt hat und die Musiker sind ja wirklich alle wahnsinnig freundlich und bodenständig, dann darf man auch immer sehr nah mit dabei sein. Und dann hat sich das so ergeben eigentlich seit der Dustin Disquiet Tour im Jahr 2015 gegen Ende des Jahres. Da bin ich an drei hintereinander aufeinanderfolgenden Tagen in Hamburg, Berlin und Dresden gewesen. Und das war eigentlich so mein Start so richtig noch mal in die Szene rein und auch für mich selber der Moment, in dem ich offener den Musikern gegenüber wurde, weil ich festgestellt habe, das sind auch nur völlig normale Menschen. Und habe seitdem versucht, so viel von Caspian wie möglich mitzubekommen. Dieses Jahr im Sommer hatten sie ja wenige Termine in Europa gespielt. Und nun war es wirklich so, dass ich es zu keinem einzigen hingeschafft habe. Das war schon schade für mich, aber es ließ sich auch für mich zeitlich nicht einrichten. Wenn ich nun davon ausgehe, dass sie sicherlich gegen Frühjahr wieder nach Europa zurückkommen werden, ich werde versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen. Ich habe die Hoffnung, dass sie auf dem Dankfestival in Belgien spielen werden. Das kann ich mir gut vorstellen, weil es eben ein paar Monate nach der Veröffentlichung ist und weil sie da ja eigentlich auch mit zur Familie gehören und regelmäßig dort spielen. Also, wenn es um Caspian geht, bin ich so nah dran und so oft dabei, wie ich nur kann, weil das mir einfach so eine Herzensangelegenheit ist.
Erkläre mal den HörerInnen, was das Dankfestival ist.
Das Dankfestival, das hatte ich ja eben in meiner Einleitung schon mal kurz angeschnitten, ist Europas, ich glaube tatsächlich, größtes Post-Rock-Festival. Das findet immer zur Himmelfahrt in der Nähe von Brüssel in einer kleinen Stadt statt. Und das Besondere am Dank ist wirklich, dass es regelrecht von einer Familie komplett organisiert wird. Und es ist nicht nur das Dankfestival. Diese Dankfamilie hat sich in den letzten Jahren unwahrscheinlich vergrößert. Die haben das Label Dank Records aufgemacht. Die haben Dank Pressing, wo sie ihr eigenes Vinyl herstellen und so auch den Europa-Vertrieb der Tonträger von Bands, die beispielsweise aus den USA oder auch aus Australien kommen, mit unterstützen. Für uns Musikfans und Konsumenten ist das natürlich vorteilhaft, dass wir die ganzen Versandkosten und den Zoll und die ganzen anderen Probleme mit Versand aus den USA umgehen können, weil Dank eben die Alben in Europa produziert und aus Europa vertreibt. Es sind einige Brüder, ein Vater und die ganze Stadt, die dieses Festival mit auf die Beine spielen. Die hatten bis zum Jahr 2018 insgesamt drei Bühnen aufgebaut. Mittlerweile sind es nur noch zwei Bühnen. Die haben eine große Bühne, die Mainstage, die befindet sich immer in einem riesigen Zelt, also eigentlich ein Zirkuszelt, wenn man es genau nimmt. Und die legen unglaublich viel Wert auf wunderbare Tontechnik und auch Lichttechnik. Also die haben erstklassige Techniker dort und versuchen das Ganze doch immerhin noch klein, familiär und auch sowas wie günstig zu halten. Also die Festival-Tickets kosten mittlerweile auch schon, ich weiß das nicht genau, 110, 120 Euro in dem Dreh. Und in den letzten Jahren sind sie auch von um die 700 auf knappe 1000 Besucher hochgegangen. Haben das Ganze ausgeweitet, haben die Campingfläche ausgeweitet, bieten mittlerweile aber auch die Möglichkeit an, dass man sich so eine kleine Hütte mit vier Personen mieten kann, um dann auch in einem richtigen Bett zu schlafen und einen Stuhl und einen Tisch zu haben und eine Steckdose zu haben. Aber letzten Endes ist das ein Festival, zu dem man hinfährt, um seine Familie zu treffen, um seine Freunde zu treffen. Und das Publikum ist wirklich international. Da kommen nicht nur Fans aus Europa hin, da kommen Fans aus den USA hin und auch von noch weiter weg. Und die haben da auch keinen großen, festen, gesicherten Backstage-Bereich. Also die Musiker mischen sich unter das Fußvolk. Die Musiker sitzen im großen Merchandise-Bereich und vertreiben dort, verkaufen ihre Tonträger und ihre T-Shirts. Und sind jederzeit verfügbar, um mit denen auch einfach mal zu reden und sich kennenzulernen. Und es ist wirklich eine Familie. Es ist wundervoll. Ich kann es wirklich Post-Rock-Fans und auch darüber hinaus nur ans Herz legen, das Dank einmal zu besuchen. Natürlich ist es immer ein bisschen witzig, dafür Werbung zu machen und gleichzeitig nicht zu wollen, dass die Szene aus allen Nähten platzt. Aber es ist einfach wirklich ein wunderschöner Ort und ich kann es in jedem Jahr nicht erwarten, wieder dorthin zu fahren. Es ist eine lange Reise. Ich fahre immer mit dem Auto, es sind über 700 Kilometer. Das ist insbesondere am Sonntag auf der Rückfahrt anstrengend, ohne Ende. Aber es lohnt sich, denn wenn man da ist, dann kann man alles hinter sich lassen.
Toll. Und vielleicht ist es ja so, dass zumindest ein Feuilleton im nächsten Jahr auch dort zugegen sein wird. Man wird sehen und hören. Was erwartest du denn außer dem Dankfestival und dem neuen Album von Caspian noch im Jahr 2020?
Ich hatte mich tatsächlich, ähnlich wie auch in diesem Jahr Neuerscheinungen an mir vorbeigegangen sind, noch nicht sehr viel damit befasst. Und die Alben, die ich gerade noch erwarte, die auch im Januar veröffentlicht werden, die gehen eigentlich schon stark aus dem Post-Rock raus. Und zwar ist da einmal das neue Album des amerikanischen Zwei-Mann-Projekts Arms and Sleepers. Arms and Sleepers sind eher schon in der elektronischen Richtung, sind aber in ihrer Geschichte ganz viele Genres durchgegangen. Ne? Die hatten Jazz-Einflüsse, die hatten Trip-Hop-Einflüsse. Die letzten beiden Alben waren sehr Hip-Hop-lastig. Die haben immer sehr gute Gastsänger, Gastrapper, Gastmusiker, die sie unterstützen. Und dort wird am 17. Januar das neue Album Safe Area Earth erscheinen. Das wird selbst vertrieben unter deren eigenen Label Future Archive Recordings. Und dieses Album wird wieder eher in eine ruhigere Richtung gehen, auch elektronisch, aber auch wieder mit alten, also aus der Bandgeschichte heraus alten Einflüssen. Wir können ein bisschen was Klassisches mit erwarten. Mir wurde schon zugetragen von einem der beiden Musiker, dass es ein Album sein wird, zu dem man gut einschlafen kann. Das ist ja auch etwas, was viele Menschen mögen, was ich sehr gerne mag. Ich liebe Musik, zu der ich abschalten kann. Und gleichzeitig sind Arms and Sleepers so vielseitig, dass man eigentlich für jede Lebenslage irgendwie so sein Album findet. Sei es jetzt zum Autofahren oder zum Arbeiten, es ist immer was dabei. Und worauf ich mich auch sehr freue, was am 24.01. erscheinen wird, ist das neue Album von Buren und der Club of Gore. Das wird Patchouli Blue heißen. Die erste Single wurde auch schon vor einigen Wochen veröffentlicht. Und auch da glaube ich, dass wir wieder in eine gute Richtung gehen werden, wenn wir Buren mögen. Die sind ja nun auch nicht besonders vielseitig, sage ich jetzt mal, in musikalischer Hinsicht. Da weiß man, worauf man sich einstellen kann. Der erste Song, der veröffentlicht wurde, der klang qualitativ sehr hochwertig. Also ich freue mich sehr.
Und wenn man jetzt mal so guckt in die jüngere Vergangenheit und vielleicht nicht unbedingt ins Jahr 2020, sondern vielleicht ein bisschen darüber hinaus, hat sich denn in den letzten Jahren der Post-Rock an sich verändert? Ist etwas Neues hinzugekommen? Ist etwas, was war, vielleicht gar nicht mehr so präsent, wie es einmal war? Oder ist der Post-Rock an sich etwas, was man kennt und was man immer wieder findet, wo die Sachen, die es eben gibt, immer wiederkehren? Was hat sich geändert?
Wir haben in den letzten Jahren eine unglaubliche Schwemme an neuen Post-Rock-Bands gehabt. Das ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass Bands ganz schnell im Internet Musik veröffentlichen können, sich über Facebook-Gruppen oder über Reddit sehr schnell eine Fanbase schaffen können. Und ich habe diese Diskussion oder dieses Thema häufiger mit anderen Menschen aus der Szene, denn ganz viele Leute sagen, ah, der Post-Rock ist tot, ne, das ist nicht mehr alles so wie Talk Talk und wie Slint und die 90er und dies und das, natürlich nicht. Wir haben ja auch fast 2020, es muss sich ja irgendetwas verändert haben, denn auch die Bands wollen ja mit der Zeit gehen. Ich finde es nach wie vor schwierig, die Bands zu finden, die wirklich herausstechen. Und manchmal sind dort Bands dabei, die über einen Zeitraum von 5, 6, 7 Jahren so nebenher dümpeln. Und dann sieht man die einmal live und plötzlich hat man einen ganz anderen Blick auf diese Band. Da sind auch in diesem Jahr einige Alben herausgekommen von eher kleineren amerikanischen Bands, die man echt hervorheben kann. Da ist zum Beispiel die Band Pillars. Die hat dieses Jahr das Album, ich denke, es wird lateinisch ausgesprochen, Carvum, herausgebracht. Das ist auch unter Dunk Records erschienen. Und die Band rauschte auch eher an mir vorbei. Und als ich sie dann in diesem Jahr auf dem Dunk Festival live gesehen habe, da haben die mich schon umgehauen. Also da merkte ich, diese Band versucht wirklich auch andere Einflüsse in ihre Musik mit einfließen zu lassen und etwas Besonderes zu erschaffen. Nicht nur eine Klangmauer, sondern eine Klanglandschaft mit Bergen und Tälern und mit Seen und Flüssen. Und das alles wieder nur instrumental ohne Gesang zu hören und zu spüren, ist fantastisch. Und ich finde schon, dass es nicht mehr allzu viele Bands gibt, die sich wirklich so positiv hervorheben können. Ich habe das aber, glaube ich, auch schon vor 3 Jahren gesagt. Es gibt viele Bands, die sich ähnlich anhören. Da weiß man, wenn man den Namen hört, ach ja, von der Band habe ich schon mal was gehört. Aber man kann es nicht unbedingt benennen, weil sie nicht hervorstechen. Und da denke ich, dass der Post-Rock sich vielleicht wirklich in eine nicht so gute Richtung entwickelt hat, dass er sich aber auch wieder in eine bessere Richtung hin entwickeln kann, weil die Bands auch das Feedback bekommen und selber sehen können, an dem Punkt kommen wir nicht wirklich weiter, vielleicht ändern wir was. Mhm. Und das Genre offen zu halten, denn Post-Rock war von Anfang an ein sehr offenes Genre. Es ist daraus entstanden, dass man herkömmliche Instrumente der Rockmusik genommen hat, um damit etwas Neuartiges zu bauen. Das kann man immer noch tun und es muss nicht mehr länger die Rockmusik sein. Wir haben so viele Einflüsse aus dem Jazz, aus dem Hip-Hop, aus der Elektromusik. Warum nicht da weitermachen? Das Genre ist immer schon im Wandel gewesen. Es darf sich auch weiter verändern.
Und wenn man sich mal anguckt, wo Talk Talk herkommt, alleine diese Band, was hat diese Band für eine Entwicklung hinter sich? Wenn man sich daran ein Vorbild nimmt, dann haben wir auf jeden Fall noch sehr viele unterschiedliche Dinge zu erwarten und sehr viel Freude. Auch interessant, dass Talk Talk irgendwann mal Richtung überhaupt ein Genre quasi, ja, fast schon als erste mit begründet haben. Hätte ich mir nie vorstellen können, als ich die, weiß ich nicht, 83 gehört habe oder so. Da waren die ja ganz woanders. Das war ja mal Synthie-Pop eigentlich. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Tolle Band, kann man an dieser Stelle wirklich mal sagen. Und vielleicht ein bisschen Vorbildcharakter für das, was beim Post-Rock alles noch passieren kann. Am Ende sozusagen hattest du noch eine tolle Sache mir mit auf den Weg gegeben, und zwar ein Quintett oder Quartett war es?
Ein Quartett.
Ein Quartett, genau. Was kannst du dazu sagen? Das ist vielleicht nicht wirklich Post-Rock, obwohl vielleicht ja doch.
Was der Herr Martinsen meint, ist das Bersarin-Quartett. Es ist übrigens gar kein Quartett, es ist ein Solomusiker. Und zwar.
Wie frech, sich einfach viermal.
Es ist ein guter Herr namens Thomas Bücker, der aus dem Münsterland kommt. Und der hat seinen musikalischen Ursprung eigentlich auch in der Elektromusik und hat dort. Jetzt weiß ich nicht mehr, wann das war, 2008, glaube ich, sein erstes Album veröffentlicht unter dem Namen Bersarin Quartett. Bersarin kommt von einem sowjetischen, ich weiß das nicht mehr, Militärmenschen,
okay,
der Name. Und Bersarin Quartett geht in eine fast schon surreal Kunst musikalische traumartige Richtung. Wir haben Post-Rock-Einflüsse, wir haben vor allen Dingen aber Ambient-Musik. Und da ist jetzt zuletzt das Album Methoden und Maschinen erschienen. Und das ist fantastisch. Alle Alben bisher sind fantastisch. Die drei vorhergegangenen, die einfach die Titel 1, 2 und 3 tragen. Und Methoden und Maschinen knüpft da sehr gut an. Ich finde insbesondere den Opener dieses Albums unglaublich, denn der hat so einen Moment, in dem man, wenn man das mit Kopfhörern hört, gerne mal die Kopfhörer kurz abreißt und sich wundert und die Ohren hält. Denn da gibt es schon ein eher unangenehmes Geräusch. Und wenn man das hört, dann wird man bereit für den Rest des Albums. Also es ist eine gute Einleitung, die den Fokus lenkt. Und die Musik ist meiner Meinung nach wirklich unvergleichlich. Es gibt wenige Musiker in diesem Genre, was schon fast hin zu Dark Jazz geht, um auch andere Künstler wie Bohren und der Club of Gore oder The Dale Cooper Quartett zu nennen. Es ist wieder anders. Es ist alles immer irgendwie anders. Und wenn man das zum Post-Rock hinzuziehen möchte, ist auch das wieder eine neuartige Richtung. Sehr empfehlenswert.
Super. Haben wir irgendwas vergessen, was du unbedingt noch mitteilen möchtest, was wichtig ist?
Ich könnte noch mal ein paar Empfehlungen aus Alben von 2019 geben. Und zwar hatten wir da ja auch eine ganz besondere Geschichte um die britische Band Her Name is Colour. Die ist vielleicht auch einigen Menschen ein Begriff, weil es diese Band schon relativ lange gab und weil die im Post-Rock auch immer einen Ausnahmestatus hatten, denn bei denen ist Gesang an der Tagesordnung und auch die Nutzung von klassischeren Instrumenten wie der Violine, die wird dort sehr, sehr stark eingesetzt. Und Her Name is Colour hatten nämlich in 2019 ihr letztes Album veröffentlicht und ihre Abschiedstournee gegeben und haben auf dem Dankfestival ihr allerletztes Konzert gespielt. Es war wahnsinnig. So viele Fans, die vor der kleinen Waldbühne standen, die Musiker melancholisch und erregt, weil es so ein besonderer Moment war. Die Fans, die wussten, sie müssen sich jetzt irgendwie daran festhalten, um das für immer im Herzen zu tragen. Und ich bin ja nun auch ein sehr emotionaler Mensch, aber ich habe mehr als einmal geweint. Also Animal Choir, das aktuellste und auch sehr wahrscheinlich letzte Album der Band. Interessanterweise muss man dazu sagen, die Musiker haben nach dieser Abschiedstour viele ihrer Instrumente für einen wohltätigen Zweck versteigert. Also ich kenne selber eine Person, die von dem Leadsänger und Gitarristen Tom Morris die Gitarre bekommen hat. Übrigens nicht selbst ersteigert, sondern von einem anderen Bekannten ersteigert worden und dann ihm geschenkt, nach Schweden geschickt, erstmal von England in die Schweiz und dann nach Schweden und keiner wusste Bescheid. Das war sehr niedlich und auch ja bewegend. Generell, wie jedes Her Name is Colour Album, extrem bewegend. Noch einmal zu nennen, Cavum von Pillars und auch erst jüngst hat die deutsche Band Kokomo ihr aktuelles Album veröffentlicht unter dem Titel Totem Youth und diese Alben sind alle erschienen unter Dunk Records. Jetzt meint man schon fast, ich würde dafür bezahlt werden, dass ich Werbung für die mache. Es sind sehr verschiedene Alben. Und wenn man den Post-Rock für sich entdecken möchte, weil man jetzt so ein bisschen Feuer gefangen hat, aber sich erst einarbeiten muss, dann denke ich, dass man da auch eine gute Auswahl ganz verschiedener Richtungen und Einflüsse hat, die man sich dann einmal anhören kann.
Sehr schön. Ich glaube, ich spreche für die HörerInnen, das ist unfassbar toll, wenn du vom Post-Rock erzählst. Und ich würde das ganz gerne so machen, dass wir das jährlich machen. Dass wir so eine jährliche Post-Rock-Sendung machen, immer schön im Dezember, um einfach mal das Jahr Revue passieren zu lassen und vielleicht so ein bisschen über das nächste Jahr zu sprechen.
Das würde mich auf jeden Fall freuen und dann habe ich auch eine Motivation, im laufenden Jahr immer auf dem aktuellen Stand im Post-Rock zu bleiben.
So sei es. So soll man es schreiben, so soll es geschehen. Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen. Vergesst nicht abzustimmen. Geht hin und stimmt ab. Vielen lieben Dank an die Leute, die uns unterstützt haben, die uns unterstützen werden und die uns unterstützen. Das hilft echt wahnsinnig. Wenn ihr wissen wollt, wie man das macht, gerne auf feuilletöne.de und dann auf Spenden. Dort kann man schauen, wie man uns helfen kann, wenn man dann will. Und wenn ihr uns einfach nur hört, ist das natürlich auch in Ordnung. Dann dürft ihr uns gerne Sterne geben bei Apple Music zum Beispiel, bei Apple Podcast zum Beispiel. Oder aber erzählt einfach Bekannten, dass es uns gibt. Das wäre auch toll. Ich verabschiede mich von der wunderbaren Lara. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Und wünsche euch sowohl frohe Weihnachten oder Chanukka oder was auch immer ihr feiert. Und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, ins Jahr 2020. Ein Jahrzehnt neigt sich dem Ende. Ihr hört uns wieder und jetzt kommt's mit Frau Eichler. Oh Gott, es geschehen Zeichen und Wunder. Sie wird wieder da sein. Die erste Sendung im nächsten Jahr wird die Best-of-Sendung sein. Da werden wir dann unsere Alben und Bücher des Jahres vorstellen. Unter anderem, es wird in der Woche, in der Weihnachten ist, keine Folge geben. Da müsst ihr mal eine Woche ohne uns auskommen. Wir hören uns also wieder im nächsten Jahr, im Jahre 2020. Bleibt mir an dieser Stelle nichts anderes zu sagen, als bleibt mir und in diesem Fall uns gewogen. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss.